Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissenschaft kontrovers. Am Mikrofon begrüßt Sie Günther Löffelmann, heute wieder mit wortgewaltiger Unterstützung von Wolfgang Goede. Man ist, was man ist. Sie kennen alle das Sprichwort, mit dem uns Wissenschaftler und Mediziner zur gesunden Ernährung motivieren möchten. Und es stimmt ja auch, die Art, wie wir leben und was wir erleben, hinterlässt Spuren an uns und in uns. Egal, ob es sich um die Art der Ernährung, um hartes körperliches Training oder traumatische Erlebnisse handelt. Aber zieht etwas, das ich mir im Laufe meines Lebens erworben habe, auch Spuren in meiner genetischen Ausstattung nach sich? Und werden diese Spuren dann an meine Nachkommen weitergegeben, sodass sie nicht nur mit dem Schicksal meiner Gene, sondern auch meiner Lebensweise leben müssen? Sind also überspitzt formuliert meine Enkel übermorgen das, was ich heute esse, und bin ich also womöglich schuld für deren Adipositas? Manche sagen ja und präsentieren mit der sogenannten Epigenetik einen Mechanismus, der das möglich machen soll. Nein, widersprechen andere, so einfach ist das nicht. Und wir wollen heute das Ganze einordnen, und zwar mit Hilfe eines Wissenschaftlers, der den Zellkern, ich würde sagen, wie seine Hosentasche kennt. Uns zugeschaltet ist jetzt Dr. Bernhard Horst Kempke, der jeweils rund 2 Jahrzehnte lang Professor für Humangenetik an der Uni Duisburg-Essen und Direktor des Instituts für Humangenetik am Uniklinikum Essen war. Grüß Sie, Herr Horst Kempke. Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Horst Kempke, wenn ich Ihren Lebenslauf so überfliege, dann stoße ich auf das Stichwort Humangenetik das erste Mal 1984. Eine lange Zeit. Wie hat man denn damals die Frage nach der Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften beantwortet?
Ja, 1984 war die Aufbruchstimmung in dem Gebiet, dass man jetzt Gene molekular identifizieren konnte. Also natürlich, das Genkonzept war alles ausgearbeitet worden. 1953 kannten wir die Doppelhelix. Aber man konnte, relativ wenig Gene kannte man in ihrer Sequenz, und vor allen Dingen auch die Assoziation mit Krankheiten war unbekannt. Und mit Hilfe von rekombinanten DNA-Technologien war es jetzt möglich, Gene zu isolieren, zu sequenzieren und zu schauen, ob sie vielleicht bei Patienten mutiert sind. Heutzutage, also 40 Jahre später, nach 1 oder 2 Jahrzehnten nach Beendigung des Humangenomprojekts, kennen wir natürlich das komplette Humangenom. Das war 1984, wo ich in das Gebiet gekommen bin, noch anders. Das war sehr viel Handwerkertum, und es dauerte sehr lange, bis man ein Gen identifiziert und sequenziert hatte. Und im Vordergrund stand in der Tat 1984, wie gesagt, die Gensuche, da stand die DNA im Vordergrund. Da dachte man wenig an Epigenetik, aber da
ja, war dann damals nicht die Haltung, dass das Gen den Phänotyp bedingt, aber umgekehrt der Phänotyp, also die Summe aller äußerlichen Merkmale eines Individuums, kann nicht den Genotyp beeinflussen?
Naja, das war schon immer etwas umstritten, wie viel bei den, also von einem Phänotyp, also von den Merkmalen, die ein Mensch hat, bleiben wir mal hauptsächlich bei Menschen, wie viel da genetisch ist, also wie viel Variation im Phänotyp auf genetische Variation beruht und wie viel woanders drauf beruht. Aber es gab schon lange das Konzept der sogenannten Plastizität. Das heißt, dass man einen Genotyp hat, oder jeder hat natürlich seine Genausstattung, das nennen wir Genotyp, die Summe aller Gene. Und je nach Umweltbedingungen oder auch während der Entwicklung können verschiedene Entwicklungsbahnen eingeschlagen werden. Es ist also nicht immer dasselbe Endprodukt sozusagen aus demselben Genotyp abzuleiten, sondern bei der Entwicklung, also die äußeren Umstände können die Entwicklung beeinflussen. Und wenn das während der Entwicklung passiert, bleiben natürlich auch, sind manche Sachen natürlich auch nicht mehr revertierbar, also zurückzunehmen. Also wie gesagt, das läuft unter dem Stichwort phänotypische Plastizität oder Entwicklungsplastizität. Es war also nie und nimmer hat die Genetik gesagt, wir können eins zu eins aus dem Genom jetzt den Phänotyp ableiten. Da gab es immer eine Bandbreite von Möglichkeiten, aber auch nur eine Bandbreite. Es war nicht alles möglich, aber es war auch eben nicht nur ein.
Wir wollen ja heute auch über den umgekehrten Weg sprechen, nicht? Dass alles das, was dem Individuum widerfährt, dann in irgendeiner Art und Weise Einzug hält ins Genom und möglicherweise weitervererbt werden kann. Eine Idee, die ja Lamarck, wenn ich das vom Studium richtig in Erinnerung behalten habe, für erwägenswert hielt, ohne jetzt Gene zu kennen.
Ja, vollkommen richtig. Also wo Lamarck seine Theorie postulierte, das war Anfang des 19. Jahrhunderts, ich glaube 1809, war später Darwin, beiden war der Begriff des Gens nicht bekannt, das war noch nicht entwickelt worden, dieses Konzept. Lamarck und Darwin beschäftigten sich also eigentlich nicht mit der Genetik, sondern mit der Evolution erstmal. Das war die Hauptfragestellung. Und von den neueren Evolutionstheorien war sicherlich Lamarck der Erste, der dort eine Theorie vorschlug. Ich sollte übrigens sagen, dass sowohl Lamarck als auch Darwin von der Vererbung erworbene Eigenschaften ausging. Da haben sich Lamarck und Darwin überhaupt nicht drin unterschieden. Auch Darwin 50 Jahre später war auch der Meinung, es gibt eine Vererbung erworbener Eigenschaften. Der Unterschied zwischen Lamarck und Darwin war, wie man die Evolution interpretiert oder was die Ursache der Evolution ist. Lamarck nahm an, dass allen Organismen ein Vervollkommnungstrieb innewohnt, durch den sie durch eine graduelle Veränderung auf der Leiter der Komplexität immer weiter hinaufklettern. Das war die Lamarck'sche Vorstellung. Das hat Darwin zurückgewiesen. Darwin hat gesagt, Evolution passiert durch zufällige Variation und natürliche Selektion. Dadurch haben die sich, in diesem Punkt haben sie sich unterschieden. Die haben sich aber nicht dadurch unterschieden, ob erworbene Eigenschaften vererbt werden können. Darwin hat sogar auch ausgeführt, oder Darwin war ein Anhänger der Pangenesis-Theorie, dass alle Zellen, also alle Körperzellen, die Leberzelle, die Gehirnzelle, die Fettzelle, die geben kleine Partikel ab, sogenannte Keimchen, die Gemmules genannt, die geben Keimchen ab. Diese Keimchen zirkulieren frei durch den Körper, werden von den Keimzellen aufgefangen oder eingesammelt und werden dann nach der Befruchtung in die befruchtete Eizelle mit überführt. Und dann finden diese Keimchen oder diese Partikel bei der Entwicklung des Organismus wieder ihren Weg in die Organe. Also nochmal simpel gesagt, ein Gehirn des Vaters oder der Mutter stößt kleine Teilchen aus, die finden den Weg in den Hoden oder den Eierstock, gehen dort in die Eizelle oder die Samenzelle, die transportieren die befruchtete Eizelle und dann finden diese Keimchen oder diese Partikel wieder ihren Weg in den sich entwickelnden Gehirn.
Das war hat auf jeden Fall den Vorteil, dass sie sehr anschaulich also gesagt, ist.
Ja, da müssen wir dann gleich auch nochmal darauf zurückkommen, denn daran müsste sich eigentlich messen, gibt es denn Vererbung erworbener Eigenschaften. Nun, wie gesagt, Darwin und Lamarck unterschieden sich nicht an diesem Punkt. Die unterschieden sich, wie ich eben skizzierte, was die Mechanismen der Evolution sind. Diese Pangenesis-Theorie, die wurde zurückgewiesen von Weismann 1892. Er war ein scharfer Kritiker dieser Pangenesis, August Weismann, ein deutscher Biologe. Der hat gesagt, zumindest bei Säugetieren und bei Menschen gibt es eine strikte Trennung zwischen Körperzellen und Keimzellen. Er hat gesagt, es gibt ein Kontinuum der Keimbahn. Also wir haben die Keimzellen, die befruchten dann, wir haben eine befruchtete Eizelle und ganz früh werden schon wieder primordiale Keimzellen abgesondert. Und aus dem Rest des Embryos entwickeln sich dann die Körperzellen, also natürlich mit einem schwierigen Differenzierungsprozess. Das ist eine Einbahnstraße. Also nachdem die Keimzellen abgesondert worden sind, geht die Entwicklung los Richtung Nervensystem und anderen Organe, wir haben. Und es gibt keinen Weg zurück von den Körperzellen wieder in die Keimzellen. Und da war er ein strikter, und er hat gesagt, es gibt keine Vererbung erworbener Eigenschaften. Er hat sich damit sowohl gegen Darwin als auch gegen Lamarck gestellt. Und er hat auch ein Experiment gemacht, wenn ich das noch ausführen darf, wo man heutzutage sagt, was für ein Schwachsinn-Experiment. Er hat Mäusen die Schwänze abgeschnitten und hat die gepaart. Und die Nachkommen hatten natürlich auch noch Schwänze. Er hat das über 20 Generationen gemacht. Er hat gesagt, also wenn irgendwie Vererbung erworbene Eigenschaften sind, dann müssen die Mäuse immer kürzere Schwänze kriegen. Aber auch nach 20 Generationen hatten die Mäuse immer noch die gleich langen Schwänze. Jetzt kann man natürlich streiten, ob die Verstümmelung einer Maus etwas mit Vererbung erworbener Eigenschaften zu tun hat. Aber das war damals das entscheidende Experiment von Weismann. Und der hat gesagt, es gibt nicht diese Körperchen oder diese Keimchen, die von den Körperzellen in die Keimzellen gehen und dort aufgesammelt werden. Denn diesen Weg zurück gibt es nicht. Und man spricht davon, von der sogenannten Weismann-Barriere. Also dass es keinen Weg von den Körperzellen zurück in die Keimzelle gibt. Das ist jetzt keine physikalische Barriere. Also da ist jetzt nicht keine Membran oder irgendwie sowas. Es ist einfach eine Unmöglichkeit. Und er hat gesagt, deswegen kann es auch keine Vererbung erworbener Eigenschaften geben. Es gibt
also, das war also dann sind wir zum Glück heute ja in mechanistischer Hinsicht ein bisschen weiter in unseren Erkenntnissen darüber. Und eine Art und Weise, wie das vielleicht doch möglich sein soll, ist die Epigenetik. Zumindest wird sie in den Medien immer wieder so dargestellt. Können Sie vielleicht kurz sagen, was man unter Epigenetik versteht, unseren Hörerinnen und Hörern das erläutern?
Ja, das ist eigentlich, könnte fast schon ein Thema einer eigenen Sendung sein, denn es ist eines der seltenen Wissenschaftsgebiete, wo sich die Wissenschaftler selber nicht einig darüber sind, wie sie eigentlich ihr Gebiet definieren sollen. Da gibt es unter den Wissenschaftlern, Biologen, Genetikern verschiedene Konzepte, was dann Epigenetik ist. Und da muss ich etwas.
Wir haben zwei Minuten bis zur ersten Musikpause.
Ja, oder wir machen dann nach der
Musikpause. Versuchen wir es.
Fangen wir mit Waddington an. Ja, fangen wir mit Waddington an. Der gilt als Vater der Epigenetik. Conrad Hall Waddington, ein britischer Embryologe. Und er hat Epigenetik definiert. Sagt, die Epigenetik untersucht die kausalen Wechselwirkungen zwischen den Genen und ihren Produkten, die den Phänotyp hervorbringen. Das ist die Definition von Waddington. Vielleicht machen wir dann nach der Musikpause weiter, wie die Definition weitergeht.
Dann schalten wir jetzt um auf ein bisschen Musik. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter.
Lora ist Freiheit on Air.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und am Wochenende hast du frei.
Willkommen zurück bei Wissenschaft kontrovers und der Frage, was ist eigentlich Epigenetik? Herr Horst Hemke, Sie wollten fortfahren.
Ja, vor der Pause hatte ich ja erläutert, dass das Wort 1942 von Conrad Hall Waddington geprägt wurde. Eine weitere Definition, die eigentlich der Kern der heutigen Vorstellung von Epigenetik ist, kommt von Nanay. 1958, der hat sich gefragt, alle Körperzellen, Leberzelle, Gehirnzelle und so weiter, die haben alle das gleiche Genom, die gleiche DNA-Sequenz, in erster Annäherung zumindest. Wie kann es sein, dass wir dann eben trotzdem diese verschiedenen Zelltypen haben? Wir haben natürlich die Differenzierung, die wird durch Transkriptionsfaktoren angestoßen, aber die bleibt dann auch aufrechterhalten. Die Leberzelle bleibt, die Leberzellen bleiben Leberzellen und andere Zellen bleiben eben diese Art von Zellen. Und der hat gesagt, okay, es muss also eine Art von Zellgedächtnis geben. Also wenn einmal in Richtung das Gehirn geht oder Nervenzelle oder Adipozyt geht, dann muss später auch noch, wenn da Zellteilung noch passieren sollte, muss die Zelle sich erinnern, auch wenn der ursprüngliche Anstoß weg ist, ich bleibe jetzt dieser Zelltyp.
Also das läuft vielleicht, um das nochmal zu quantifizieren. Ich glaube, wir haben so 25.000 Gene und rund 200 verschiedene Zelltypen. Ist das richtig?
Vollkommen richtig. Und in jedem Gewebe oder jedem Zelltyp ist immer nur eine begrenzte Anzahl von Genen aktiv. Das macht die Identität dieses Zelltyps aus. Das wird, wie gesagt, gesteuert durch Transkriptionsfaktoren, die Gene an- und ausschalten. Aber dieser Aktivitätszustand, Gene, die einmal ausgeschaltet worden sind, die sollten noch ausgeschaltet bleiben. Und Gene, die angeschaltet worden sind, sollten noch angeschaltet werden. Und da hat der Nanay postuliert, das machen epigenetische Kontrollsysteme, ohne zu sagen, was es molekular denn sein soll. Aber das praktisch das Gedächtnis für diese Zelltypen ist. Und dann ist die Entwicklung weitergegangen. Dann hat man gefunden, es gibt in der DNA die DNA-Methylierung. Cytosin tritt nicht nur als Cytosin auf, sondern kann auch eine Methylgruppe tragen, eine chemische Modifikation. Und dann hat man gefunden, die DNA ist ja um Proteinkügelchen gewickelt, die sogenannten Nukleosome oder Histone. Und auch diese Eiweißkörperchen können vielfach modifiziert werden, auch methyliert, acetyliert, viele verschiedene Seitengruppen tragen. Und dann wurde postuliert oder wird gesagt, darin, oder das macht eigentlich das Gedächtnis oder das Zellgedächtnis aus. Also da ist irgendwas festgelegt, was in Abwesenheit von Transkriptionsfaktoren für die Stabilität dieses Zelltyps sorgt. Und das hat letztlich zu einer Definition geführt 1996 von Riggs und ein paar anderen Leuten, die haben gesagt, das sind die Epigenetik untersucht oder so epigenetische Zustände, Kontrollsysteme, das sind mitotisch und oder meiotisch erbliche Unterschiede in der Genexpression, die nicht auf Unterschiede in der DNA-Sequenz beruhen. Hat ja schon gesagt, alle Zelltypen haben dieselbe DNA. Dann gibt es eben Unterschiede in der Genexpression, welche da gemacht werden sind. Diese Definition, das ist die allergebräuchlichste Definition, also nochmal, mitotisch heißt Zellteilung, also von Zelle auf die Tochterzelle wird etwas weitergegeben, das Zellgedächtnis, und meiotisch würde heißen durch die Keimbahn, also über die Keimzelle.
Und da wären wir dann bei der Vererbbarkeit.
Also mitotisch, vollkommen richtig. Und ich muss aber sagen, das ist die häufigste Definition, die wir heutzutage haben für die Epigenetik. Die finde ich aber schlecht. Das ist jetzt nicht nur meine Meinung, aber da bin ich aber sogar eine Minderheitenmeinung. Ich finde die aus zwei Gründen schlecht. Das ist nämlich erstens eine negative Definition. Wie gesagt, das sind also irgendwelche Unterschiede, die nicht auf Unterschiede in der DNA-Sequenz beruhen. Da kann man alles rein und nichts reinpacken. Das finde ich einfach schlecht. Ich finde, wir brauchen präzise Definitionen. Und das zweite Problem mit der Definition ist, da mitotisch und meiotisch erbliche Unterschiede in einen Topf zu werfen. Das verwischt den Unterschied zwischen Zellgedächtnis, den ich während der Körperentwicklung habe, dass also ein Zelltyp weiß, ich bleibe jetzt die Leberzelle oder ich bleibe der Adipozyt, und Vererbung, also das Konzept von Nanay, das zelluläre Gedächtnis wird vermischt mit dem Konzept der Erblichkeit oder der Vererbung. Daher finde ich diese Definition schlecht. 2009 hat dann Adrian Bird vorgeschlagen, Epigenetik zu definieren als strukturelle Anpassung chromosomaler Regionen, um veränderte Aktivitätszustände zu registrieren, zu signalisieren oder aufrechtzuerhalten. Das ist praktisch eine Definition, die so Chromosomen- oder Chromatinbiologie letztlich beschreibt.
Bevor das jetzt vielleicht zu abstrakt wird, es ist doch so, dass Umwelteinflüsse tatsächlich die Art und Weise, wie die DNA methyliert wird, verändern können. Und
nee, können sie nicht. Okay. Können sie nicht, da muss ich widersprechen. Also Umwelteinflüsse, ich hatte ganz am Anfang gesagt, die Entwicklung ist plastisch. Ja? Also in der Tat hat die Umwelt einen Einfluss auf die Entwicklung und auf unseren Phänotyp. Aber dieser Einfluss der Umwelt oder Faktoren, die wir in der Umwelt haben, geht über Signalkaskaden. Da gibt es Rezeptoren auf der Zelloberfläche oder manche Substanzen gehen in die Zelle rein. Und dann werden Transkriptionsfaktoren an- oder ausgeschaltet, je nachdem, welcher Umweltfaktor da ist. Und diese Transkriptionsfaktoren, wie gesagt, die schalten Gene an oder aus. Und die benutzen dazu jetzt Enzyme, die DNA vielleicht methylieren oder demethylieren oder die Histone irgendwie chemisch verändern. Also die Umwelt kann gar nicht dieses Epigenom, also wenn man die Summe dieser Methylierungsveränderungen, nennt man das Epigenom, da kann die Umwelt gar keinen Einfluss drauf haben. Das geht über Transkriptionsfaktoren, und weil diese Enzyme, die Methylierung machen oder die das an den Histonen ändern, die können überhaupt keine Sequenz lesen. Ja, also wie soll ein Umweltfaktor irgendwas eine spezifische Funktion haben? Das geht über Transkriptionsfaktoren, und im Rahmen der Genregulation nutzen diese Transkriptionsfaktoren diese DNA-Methylierung oder die
Histonen. Wolfgang, du hast eine Frage.
Ja, ich versuche mir das gerade vorzustellen, und zwar vor dem Hintergrund, dass es wunderschöne Bücher gibt, auch wissenschaftlicher Art, wo Zwillinge, die ein Leben lang getrennt waren, die dann im Alter aufeinandertreffen, und die haben die gleichen Zäune, die haben den gleichen Geschmack, die essen das Gleiche. Heißt das, was Sie jetzt gerade sagen, dass Umwelt wirklich nie eine Rolle spielt und alles, was die Menschen machen, das liegt in ihrem Erbgut, oder gibt es da Ausnahmen?
Nein, das habe ich ja gerade gesagt. Also es gibt zwei Ausnahmen. Also die Entwicklung ist plastisch. Also die Umwelt kann also eine Entwicklung schon etwas in die eine oder die andere Richtung drehen, das kann auch so bleiben. Wenn Sie von den getrennt aufgezogenen eineiigen Zwillingen sprechen, dass die so viel gemeinsam haben, zeigt als erstes natürlich, dass das Genom eine wichtige Rolle spielen. Trotzdem wird es Unterschiede geben, weil, wie gesagt, die Umwelt kann schon die Entwicklung ein bisschen in die eine oder die andere Richtung trennen. Und was man auch nicht vergessen darf, es gibt sowas wie Random Drift, ich überlege gerade, wie man das nennt, also eine zufällige Veränderung oder sowas, die irgendwo mal auftreten kann, die dann gar nicht durch den, also vor allen Dingen mit dem Alter häufen sich halt Fehler an, auch in den epigenetischen Veränderungen, und dann gibt es eben doch Unterschiede. Aber es gibt große Untersuchungen, die, nur mal die DNA-Methylierung, die untersucht haben, was ist denn kausal ursächlich für das Muster der DNA-Methylierung, die wir im Genom finden, ja? Da ist der häufigste ist die DNA-Sequenz. Ja? Der Umwelteinfluss auf die DNA-Methylierung ist ganz gering. Er ist nicht null, aber er ist gering. Und dann gibt es noch eben diese Drift, dass man zufällige Veränderungen, die sich irgendwann im Alter anhäufen haben. Also wie gesagt, es ist nicht alles Genomik, und das ist ja ein alter Streit, wie viel Nature oder Nurture haben wir, also wie viel ist in unseren Genen festgeschrieben und wie viel kommt durch die Umwelt dazu.
Ich habe bei der Recherche zu dieser Sendung ein Video gefunden von Professor Thomas Jenuwein, der Ihnen sicherlich sehr gut bekannt ist, vom Freiburger Max-Planck-Institut. Ja.
Aus Freiburg.
In dem Video sagt er, Ernährung liefert Methylgruppen und beeinflusst so die Genregulation.
Ja, dem muss ich widersprechen. Also ich vielleicht unter ganz drastischen Bedingungen, also wenn es überhaupt keine Methylgruppen mehr gibt oder sowas, ja, dann werden vielleicht Enzyme betroffen, die eine essentielle Methylierung dann nicht mehr ausführen können. Aber im Prinzip hat die Methylierung wenig Einfluss auf das DNA-Methylierungsmuster. Oder wenn dann indirekt. Ich will Ihnen ein klassisches Experiment sagen, das müssen wir in dieser Sendung besprechen. Das ist die Agouti-Maus von Waterland and Jertl 2003 publiziert. Wenn man schwangere Mäuse, die Embryonen haben, mit einer Mutation in einem Agouti-Gen, mit Folsäure, das ein Methylgruppendonor füttert. Normalerweise, wenn die keine Methylgruppendonoren kriegen, dann werden die Mäuse haben eine gelbe Fellfarbe und die werden nachher ganz dick. Und je mehr man den Müttern an Folsäure gibt, desto mehr kriegen die ihre normale Fellfarbe und ein normales Gewicht. Ja? Und dann hat man gefunden, dass in diesen mutanten Mäusen da ein Element im Agouti-Gen sitzt, das wird methyliert, in Abhängigkeit von wie viel Folsäure die Mutter gekriegt hat. Nochmal, das ist überhaupt keine Vererbung. Wir reden davon, den mütterlichen Einfluss auf den entwickelnden Embryo oder Feten in dieser Maus. Hat nichts mit Vererbung zu tun.
Verstehe ich.
Das gilt als der Klassiker, der Begründer der Umweltepigenomik, dieses Experiment. Jetzt ist aber vor ein paar Jahren rausgekommen, dass sie denselben Effekt auch haben. Oder sagen wir mal so, hier ist eine Korrelation beschrieben worden. Dieses Element in dem Agouti-Gen wird mehr methyliert, je mehr Folsäure da ist, und dann wird das Agouti-Gen anders reguliert. Dann hat vor 2-3 Jahren jemand wilde Mäuse genommen, sogenannte Hirschmäuse oder Weißfußmäuse. Die haben gar nicht diese Agouti-Mutation, Viable-Yellow-Mutation, die haben auch gar nicht dieses Element da drin, und die reagieren mit der Folsäure ähnlich. Und zwar wurde dann gezeigt, da gibt es auch keine Methylierungsveränderung, das Gen wird einfach irgendwie heruntergeschaltet, dieses Gen. Und offensichtlich ist bei dem Waterland-Experiment dann in Nachfolge irgendwas demethyliert worden. Die Methylierung ist da nicht kausal, da muss ich dann auch Herrn Jenuwein widersprechen. Da gibt es kaum Beweise dafür, dass Schwankungen im Nahrungsangebot die Methylgruppen beeinflussen.
Interessant ist doch auch die Frage, ob solche Veränderungen dann auch noch an die Enkelkinder weitergegeben werden. Und ich habe da eine Studie gefunden, in der ging es um männliche Mäuse, die in ihrer Kindheit durch Vernachlässigung traumatisiert wurden, die dann auch depressionsähnliche Symptome gezeigt haben, einen veränderten Stoffwechsel und so weiter und so fort. Und dann konnte man erkennen, dass auch nicht nur die erste Nachfolgegeneration, sondern sogar die Enkelkinder ebenfalls solche Symptome aufwiesen. Und die schreiben dann, es konnte gezeigt werden, dass dies mit epigenetischen Veränderungen einhergeht, die über die Spermien auf die Nachkommen übertragen wurden. Da würde ich jetzt sagen, Proof of Principle, einfach formuliert.
Nein, dem würde ich widersprechen. Diese Studien, die sind mir bekannt, sind aber nicht repliziert worden. also reproduziert worden. Und leider gibt es eine Vielzahl von Mausexperimenten, die eine Gruppe berichtet hat, die keine andere Gruppe entweder nicht reproduzieren konnte oder nicht gemacht hat. Also das sind ja sehr hochrangig publizierte Berichte. Das liegt aber auch daran, weil Nature Science und diese Junction Journals sowas gerne mögen. Das ist nicht reproduziert worden. Und da gibt es auch, ich kann jetzt nicht in jede dieser Papers da einen Finger in die Wunde legen, aber man müsste das reproduzieren können. Um darauf mal einzugehen, um ein Trauma nachzuweisen, da müssen wir irgendwie wieder auf die Pangenesis-Theorie von Darwin kommen. Um Vererbung erworbene Eigenschaften erklären zu können, müssen Sie vier Sachen nachweisen. Sie müssen erst nachweisen, nochmal, die Vernachlässigung muss ja irgendwo im Gehirn passieren oder sowas, ja? Also die Mäuse fühlen sich danach, ja. Da muss es also einen Weg vom Gehirn, da muss was ausgeschüttet werden. Ja? Ob ich das nun Keimchen nenne oder irgendwas anderes, muss ausgeschüttet werden. Spezifisch, nicht irgendwas, was für spezifisch. Das muss eingesammelt werden von den Keimzellen. Also es gibt die Blut-Hirn-Schranke, da muss erstmal eine Substanz oder ein Körperchen aus dem Gehirn rauskommen in die Blutbahn. Dann gibt es die Blut-Testis-Schranke, das muss dann erstmal in die Keimzellen gelangen. Dann muss es von den Keimzellen aus weitergegeben werden in die befruchtete Eizelle. Und dann muss diese Veränderung auch wieder eine spezifische Veränderung im Gehirn der entwickelnden Maus machen. Und das muss durch zwei Generationen machen. Und diese vier Schritte ist nie und nimmer gezeigt worden. Es gibt vielleicht, gab man Kasuistiken oder so, na, Kasuistik ist das falsche Wort, also man hat diese Experimente beschrieben. Aber um das nachzuweisen, das müsste man diese vier Schritte zeigen.
Okay, da wollen wir nach einer kleinen Musikpause nochmal drauf zurückkommen.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Zurück bei Wissenschaft kontrovers und der Frage, kann Epigenetik ein Mechanismus sein, über den erworbene Eigenschaften an Nachkommen vererbt werden? Wolfgang, du wolltest noch was aufklären.
Ja. Ja, vielen Dank, Herr Horst Ehmke, für diese Einblicke in eine hochkomplexe Materie. Und wir versuchen ja auch immer gerade in dieser Sendung Wissenschaft greifbar zu machen und Orientierung für das Alltagsleben unserer Hörerinnen und Hörer mitzugeben. Das ist mein Punkt. Wo besteht die Verbindung zwischen Epigenetik und dem im Deutschen eher als Unwort bezeichneten Rasse? Bei Darwin, bei Lamarck taucht das ja auch auf, auch gleich mit dem Rassismus. Und es ist überall auf der Welt, Rasse, Race wird benutzt. Zum Beispiel hier in Nordamerika gibt es den Kolumbustag, in Südamerika gibt es den Tag der Rasse. Wobei nicht klar ist, ob das die Europäischen sind, die Spanier oder die Indigenen. Aber dagegen gibt es ganz viele Proteste. Deshalb bin ich bei der Frage, und da hätte ich gern von Ihnen ein kleines Licht der Aufklärung, gibt es hier eine Verbindung zwischen Epigenetik und einer irgendwie gearteten Rassefestlegung von kulturellen, biologischen Eigenschaften? Oder ist das vielleicht auch etwas, was im Flusse ist, im Flow, was noch aufgeklärt werden muss und wo wir vielleicht eher in Vorurteilen über einen Begriff hängen?
Also diese Frage hatte ich jetzt nicht erwartet, weil ich bislang keinen Zusammenhang gesehen habe zwischen, was Sie jetzt Rasse nennen, oder Epigenetik. Ich weiß nicht, wer sich damit beschäftigt, ist mir nicht untergekommen. Ich muss auch noch mal sagen, in der Genetik mögen wir den Begriff Rasse nicht. Das ist auch mehrfach wissenschaftlich zurückgewiesen worden, dieser Begriff. Es gibt dafür keine genetische Grundlage für eine Rasse. Rasse ist ja nicht nur biologische Merkmale, da fasst man auch noch mehr darunter. Und es sind, was es natürlich gibt, ethnische Gruppen. Also man kann ja nicht abstreiten, dass, sagen wir, Chinesen vielleicht anders aussehen als wir Europäer und auch Indigene in Amerika anders aussehen und natürlich Schwarze in Afrika. Also es gibt ethnische Unterschiede. Die sind aber, sagen wir mal, marginal. Also ein bisschen, vielleicht was die Hautfarbe angeht, da gibt es andere Gene und ein paar andere. Also es gibt schon ethnische Gruppen. Die kann man auch dingfest machen in der Genetik durch die Sequenzierung des Genoms. Es gibt aber keine genetische Grundlage für eine Rasse. Und dass jetzt Epigenetik damit in Verbindung gebracht wurde, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört. Also das wüsste ich jetzt auch nicht, wie das jetzt sein soll. Vor allen Dingen, wenn man ethnische Gruppen, wie gesagt, definieren sich vielleicht durch eine Summe von genetischen Unterschieden. Es ist auch so, dass das zwei Mitglieder, was die jetzt einmal Rasse vielleicht nennen, häufiger mehr Unterschiede haben als jetzt zwei Menschen zwischen zwei Rassen. Ich sage das mal in Anführungsstrichen. Also es gibt keine genetische Grundlage für Rasse. Und für die Epigenetik sehe ich jetzt überhaupt keinen Zusammenhang.
Wenn man sich von dem Begriff der Rasse löst und auf die Ebene des Merkmals geht, könnte man dann einen Schuh draus machen und sagen, wenn ich nur lange genug in einer Region mit hoher Sonneneinstrahlung lebe, ich und meine Nachkommen, dann werden die irgendwann eine dunkle Hautfarbe haben und an ihre Nachkommen weitergeben. Und das Ganze ist ein epigenetischer Mechanismus?
Na, das hat auch wiederum mit Epigenetik nichts zu tun. Das hat was mit Genetik zu tun, also mit natürlicher Variation und Selektion. Also natürlich, wo der Mensch aus Afrika ausgewandert ist, nach Norden, wir hatten vielleicht einige, die einige Mutationen im Pigmentpathway hatten, also in der Pigmentherstellung hatten, vielleicht einen selektiven Vorteil, wenn sie etwas heller wurden, weil sie dann mehr Sonnenlicht aufnehmen konnten, um Vitamin D zu machen. Oder ähnlich auch, sagen wir mal, mit der Verträglichkeit von Milch. Das ist eine Mutation auch im Gen. Also die hat sich mit der Landwirtschaft erst entwickelt. Früher konnten Erwachsene überhaupt nie Milch vertragen, kriegten davon Durchfall. Aber erst vor 10.000 Jahren ist ein einzelner Basenaustausch in der Nähe eines Gens, hat sich dann durchgesetzt, weil das so ein Vorteil war, wenn man auch Erwachsener oder als älteres Kind eben Milch trinken konnte. Also auch da sehe ich jetzt wieder überhaupt keinen Bezug zur Epigenetik. Also das ist eben Genetik. Und wie gesagt, ja, vom Pigment her oder ein paar anderen Sachen, auch wie man Alkohol verträgt, gibt es zwischen Ethnien Unterschiede, aber es sind genetische Unterschiede.
Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass es auch in den Medien immer wieder Berichterstattung über die Epigenetik gibt. Und ich habe eine Stelle gefunden von einem Wissenschaftspublizisten, der sehr hinter diesem Konzept steht und der zum Beispiel eine Studie anführt, wo er sagt, dass das einseitige Training eines Beines Instanzproben dazu geführt hat, dass 4000 Gene epigenetisch verändert wurden im Vergleich zum Vergleichsbein, das nicht trainiert wurde. Weiter sagt er, dass die Psychotherapie die Genmethylierung bei bestimmten Genen verändert. Also auch hier postuliert er einen Mechanismus, wo Einflüsse, äußere Einflüsse Einzug ins, ich nenne es jetzt mal Epigenom haben sollten und die dann möglicherweise auch vererbt werden können.
Fangen wir mal beim zweiten Beispiel an, Trauma. Da gibt es in der Tat Berichte, wenn man dann, man kann ja nicht das Gehirn untersuchen, also das wurde untersucht, das Blut. Und wenn man dann Methylierungsmuster bestimmt, kann man einige Unterschiede finden. Das hat aber nichts Kausales zu tun mit dem Trauma. Also Trauma ist immer verbunden mit einer Änderung des Immunsystems. Und das Blut ist zusammengesetzt, oder die roten Blutkörperchen, die haben keine DNA. Wenn sie also aus Blut DNA isolieren, sind es immer weiße, hauptsächlich weiße Blutkörperchen. Und da gibt es zig verschiedene Immunzellen im Blut. Und die Zusammensetzung des Blutes ist bei schwer traumatisierten Patienten verändert. Das heißt, wenn man dort Methylierungsunterschiede findet, reflektiert das nur, dass der traumatisierte Patient immunkompromittiert ist, also dass sein Immunsystem angegriffen und verändert ist und ich praktisch dadurch indirekt eine etwas unterschiedliche Zusammensetzung der Immunzellen messe. Da hat überhaupt kein epigenetischer Prozess stattgefunden. Mhm. Ja, das ist einfach nur ein Pseudophänomen. Und leider die ganzen, die meisten Studien mit Epigenetik sind halt eben Trauma oder aus dem Psychobereich. Nehmen ja immer Blut. Also was soll man sonst nehmen? Also man kann ja keine Hirnbiopsie nehmen. Die sind alle nicht kontrolliert oder nicht ausreichend genug kontrolliert für die Zellzusammensetzung. Es gibt Verfahren, dass man ein bisschen hat, aber nur für die hauptsächlichen Zellen, die hauptsächlichen weißen, die Haupttypen. Aber es gibt viele Typen, für die wird nicht korrigiert. Das ist der erste Punkt. Deswegen, ich sehe keinen Beweis dafür, dass Trauma das Methylierungsmuster ändert. Da müsste man erst zeigen, nachdem ich für alle Zelltypen korrigiert habe, dass sich dann was geändert hat. Dann würde immer noch der Mechanismus unklar sein. Wie kommt irgendwas aus dem Gehirn raus in die Blutzelle? Ja? Also die einfachste Erklärung ist eine andere Zusammensetzung des Immunsystems bei diesen Patienten. Und ich will Ihnen eins sagen, ich habe gerade mit der Arbeitsgruppe von Herrn Kumster aus Bochum, der ist jetzt in Luxemburg, sind wir dem mal nachgegangen. Wir haben gesagt, die meisten dieser Psychoarbeiten kranken darunter, dass sie nicht korrigieren für den Zelltyp und dass sie nicht korrigieren für die genetischen Unterschiede. Wenn Sie zwei kleine Gruppen, die können ja nicht Tausende mit Tausenden vergleichen, wenn die Gruppen vergleichen, haben Sie unweigerlich auch genetische Unterschiede zwischen den Gruppen, sagen wir mal, die Traumatisierenden und die Nicht-Traumatisierenden. Ja? Wenn man da nicht gleichzeitig diese Kohorten völlig genetisch typisieren würde, um Unterschiede auszuweisen, dann können Sie auch keinen Unterschied. Also was ich mit Herrn Kumster gemacht habe oder Herr Kumster mit mir gemacht haben, wir haben gesagt, wir schließen mal die genetische Variation aus. Wir nehmen mal traumatisierte Patienten vor und nach Behandlung. Da können wir also Blutprobe vorher nehmen, Blutprobe hinterher nehmen. Dann können wir also ausschließen, dass wir da verschiedene genetische Genotypen vergleichen. Und das Zweite ist, wir nehmen nur mal einen Zelltyp aus dem Blut raus. Monozyten. Jetzt kann man uns natürlich vorwerfen, wir haben die falschen Immunzellen genommen. Wir haben versucht, 2-3 Jahre lang das zu publizieren. Wir haben das nicht untergebracht, weil wir an Gutachtern, Editoren gescheitert sind, die gesagt haben, es ist doch schon längst bewiesen, dass die Methylierung verändert wird. Aber wir haben keinen Unterschied gefunden. Also wenn man für die Genetik korrigiert und wenn man für die Zelltyp zusammensetzt, also reine Zelltypen, haben wir keinen Effekt gesehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie Trauma spezifisch irgendwo ein Methylierungsmuster verändern sollte. Und mit dem Bein, um das zurückzukommen mit dem Bein, da kann man vielleicht sagen, wenn eine Muskelbiopsie gemacht worden ist, da haben wir nicht so viel das Problem mit den verschiedenen Zelltypen. Das waren vielleicht Muskelzellen. Aber ich würde mal sagen, wenn man das trainiert, dann wird er besser durchblutet, der Muskel oder was sonst noch. Ich bin jetzt kein Muskelphysiologe. Da werden vielleicht ein paar Gene an- oder ausgeschaltet oder irgend sowas. Ja. Und in der Nachfolge kann dann schon sein, dass da ein Methylierungsmuster verändert ist. Aber diese Studie kenne ich nicht. Also die Psychostudien überzeugen Wolfgang. Mich alle nicht.
Ja, in den letzten Jahren sind da ganz viele Bücher erschienen über Kriegstraumata, über die Kriegsenkelgeneration, über Holocaust-Opferfamilien. Das kann man auch wiederum auf Indigene, auf Indianer übertragen, dass die jahrhundertelang bereits in einem Trauma stecken. Heißt das, was Sie jetzt gerade erklärt haben, dass diese Bücher eigentlich einer genetisch-epigenetischen Grundlage entbehren? Oder könnte man trotzdem hier Zusammenhänge finden und suchen?
Ich bin da sehr skeptisch. Das Problem beim Menschen ist oder beim Trauma ist ein anderes Problem. Jetzt, ich hatte eben über die technischen Probleme gesprochen, die Zelltypverteilung und die genetische Variation, die man berücksichtigen muss. Beim Menschen muss man auch berücksichtigen, wir haben kulturelle Vererbung. Ja, also die Frage ist, ob man das Vererbung nennen soll, wie dem auch sei. Also wir haben Kinder und wir lehren den Kindern was. Die Kinder lernen von uns was, also nicht nur von den Eltern, auch von der Gesellschaft. Das ist die kulturelle Vererbung, imitieren, lehren, lernen. Sie kriegen natürlich auch die Gefühle der Eltern mit. Ja, also wenn zum Beispiel ein Elternteil traumatisiert war und da wird zu Hause darüber gesprochen, macht das vielleicht Angst bei den Kindern. Das ist dann nachvollziehbar, das kann auch die Kinder traumatisieren. Oder sogar umgekehrt, ich weiß oder wir wissen alle von Holocaust-Überlebenden, die dieses Thema bewusst nicht anschneiden bei ihren Eltern. Aber auch das Verschweigen kriegen Kinder irgendwo mit, dass da irgendwie irgendwas im Raum steht, was nicht benannt wird, kann das verändern. Und das hat einen sehr großen Einfluss. Also von daher kann ich mir durchaus, nein, ist sicherlich, sind Kinder von Holocaust, wenn wir Holocaust nehmen, sind traumatisiert oder können traumatisiert sein. Aber nicht, weil irgendwie ein Trauma vom Gehirn in die Keimbahn ging, durch die Keimbahn das alles überlebt hat und wieder dem Kind aufkommt, sondern simpel durch die kulturelle Vererbung.
Und wenn Stichwort der weiße Elefant, ja, der im Raum richtig steht.
Vollkommen richtig. Und wenn Sie, wenn wir jetzt Methylierungsmuster messen und Sie haben einen traumatisierten Elternteil und ein traumatisiertes Kind, und dann finden Sie Ähnlichkeiten, sag ich mal, im Methylierungsmuster. Dann habe ich aber eben schon erzählt, das sind dann eben Ähnlichkeiten, die aufgrund des Traumas und des traumainduzierten Veränderungen im Immunsystem passieren. Und die sind passiert durch die kulturelle Vererbung. Da ist nichts durch die Keimbahn gegangen. Und das, ich hatte das eben noch mal erwähnt, eine Methylierung überlebt auch die Keimbahn gar nicht. Das muss ich hier auch noch mal betonen. Die Keimzelle, wenn die sich bildet, Eizelle oder Spermien, sind richtig, also sind völlig spezialisierte Zelltypen. Die haben nichts andere Aufgabe, als sich zu befruchten und das Erbmaterial zu übertragen. Da wird das ganze Genom methylmäßig völlig umorganisiert, ja, also für diesen spezifischen Zweck. Und wenn die sich dann vereinigt haben in der Eizelle, dann wird auch wieder alles umgemodelt, denn jetzt muss ein totipotenter Zustand hergestellt werden. Aus dieser befruchteten Eizelle müssen alle anderen Zelltypen entstehen. Es gibt also zwei Wellen einer fast vollständigen DNA-Umorganisierung oder Methylierung. Da überlebt nichts. Da kann nichts überleben. Also weder kommt das Trauma in die Keimzellen an, und selbst wenn es dort was tun würde, würde es diese Wellen der Umprogrammierung nicht erben. Und das ist beim Menschen, muss ich mal sagen, unser Vorteil, oder sagen wir mal, der ein evolutionärer Vorteil von unserer Spezies ist ja, dass wir kooperieren, dass wir kommunizieren, dass wir eine Sprache haben und sehr viel kulturelle Vererbung haben. Und wir haben auch ökologische Vererbung. Wir vererben ja, wir bauen uns ja eine ökologische Nische. Und diese Nische vererben wir auch an unsere Kinder. Das heißt also, Kinder erben eigentlich drei Sachen von uns. Sie erben die Genvarianten von Vater und Mutter. Sie erben die Kultur, die Gesellschaftsform, sagen wir, von Eltern und Mutter. Und sie erben die Umwelt von Mutter. Und das erklärt eigentlich die komplette Übereinstimmung oder fast alle Übereinstimmung zwischen Kindern und Eltern. Ich sehe nicht, wo da noch Platz ist für eine epigenetische Vererbung, vor allen Dingen, auch, weil es auch keinen Mechanismus dafür gibt.
Wir machen nochmal eine kleine Pause und dieses Mal mit einem Musikwunsch von Herrn Horst Hemke.
Hör uns zu! Lora ist Radio für Kopf und Bauch.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Zurück bei Wissenschaft kontrovers und unserer Schlussrunde. Herr Horst Hemke, angesichts dessen, was wir jetzt von Ihnen gehört haben, wie beurteilen Sie die Berichterstattung über Epigenetik in den Medien? Gaukelt uns die was vor?
Bevor ich über die Laienpresse oder Bildpresse oder sowas rede, soll ich nochmal vielleicht was zu der wissenschaftlichen Presse sagen. Also die Zeitschriften, in denen wir und die Epigenetiker und die Genetiker publizieren. Und da sehe ich leider auch, oder ich nicht nur alleine, auch der Herr Bird zum Beispiel, den ich eben oder zu Anfang mit der Definition zitierte, ein Problem, dass die hochrangigen Journals gerne die außergewöhnliche Geschichte mögen. Ja, also wenn Lamarck eigentlich ad acta gelegt ist, lieben sie auf einmal, wenn jemand kommt, aber Lamarck hat doch recht. Also die lehnen das außergewöhnlich, ja. Nature hat publiziert die kalte Kernfusion, Nature hat publiziert, dass Homöopathie doch was dran ist, irgendwie irgendwas im Wasser hinterlässt und so weiter. Die mussten alle zurückgezogen werden. Jetzt ist ein ziemlicher Hype, auch leider im wissenschaftlichen Bereich, was die Epigenetik angeht. Also das lieben manche Editoren. Ich habe eben auch schon berichtet, dass wenn man da was Negatives publiziert, dass man das eben nicht reproduzieren kann oder nicht findet, man scheitert schon bei den Editoren. oder an den Reviewern, die dann die Kollegen sind, die eigentlich den Mainstream dort vertreten. Und das, bevor ich jetzt gleich auf die Laienpresse komme, noch was zu den, zur Veränderung. Ich bin ja jetzt lange im Geschäft gewesen, was die Wissenschaft angeht. Früher, ich will ja nicht sagen, dass früher mal besser war, aber da waren die Herausgeber, also die für den Inhalt der Zeitschrift waren, die waren Wissenschaftler. Heutzutage haben sie bei den meisten Journals hauptberufliche Editoren. Und ich sage es mal jetzt ganz provokant, das sind Leute, das sind abgebrochene, gescheiterte Wissenschaftler. Die sind angeheuert worden von Nature, Cell und so weiter und Science und glauben uns Wissenschaftler jetzt zu erzählen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Die machen eine Vorauswahl. Früher war das so, da hat man seine Papers irgendwo hingeschickt und meist, man wusste gut, wo kann man sie hinschicken. Dann gab es natürlich sinnvolle Kritiken und dann hat man das verbessert und so weiter, dann ging es unter. Heutzutage können, das ist mein, nicht nur mein Empfinden, schicken sie manche Papers raus, die werden erst gar nicht in die Begutachtung gegeben, weil der Editor prüft, hebt das den Impact Factor meines Journals? Und wenn sie eine sexy Geschichte haben, das Außergewöhnliche haben, dann hebt es den Impact Factor. Und wenn sie sagen, das ist Quatsch, das, ich zeige mal, wie es jetzt wirklich ist, dann wird das abgelehnt. Also das ist leider in der Wissenschaft auch nicht alles Gold, was da dort glänzt. So, jetzt kommen wir zu der anderen Presse. Und wenn natürlich schon in der Wissenschaft was hochgejubelt wird, also in Nature oder Science, dann wird das ja auch begierig aufgegriffen von der Laienpresse. Ich möchte auf ein Beispiel zurückkommen, weil Herr Gödel das, glaube ich, eben ansprach mit dem Holocaust. Es gibt eine ganz berühmte Arbeit von Yehuda und Binder, Yehuda aus den USA und Binder aus München, über Holocaust, Vererbung von Holocaust-Trauma. Ja? Das ist publiziert worden. Einer der aus meiner Sicht schlechtesten Arbeiten überhaupt. In meiner Vorlesungsreihe habe ich das immer als schlechtestes Paper des Jahres besprochen. Zu wenige Fallzahlen, nicht korrigiert für multiples Testen. Bei der Holocaust-Generation wurde Blut untersucht, bei den Kindern Mundschleimhaut oder umgekehrt, ich weiß nicht, also verschiedene Gewebe. Da wurde ein Gen untersucht, das FGB5. Bei den Holocaust war etwas mehr Methylierung, bei den Kindern weniger oder umgekehrt. Das passte alles nicht zusammen. Wurde aber gemocht, war ja auch sexy, irgendwie spannend, Holocaust-Trauma nicht vererbt. Und das ist aufgegriffen natürlich worden von der Presse, dass Holocaust-Trauma vererbt worden ist. Also das heißt, leider liefert ja auch eine unseriöse Begutachtung oder eine unseriöse wissenschaftliche Arbeit und eine unseriöse Herausgeberschaft Steilvorlagen für das, was die Laienpresse wissen möchte, hören möchte. Und was möchte natürlich die Presse oder was möchte jeder Mensch hören? Ja, wir sind ja nicht die Sklaven unserer Gene. Also sagen wir, wir wollen ja, also man möchte ja hören, man kann sein Leben selbst bestimmen und wir können unsere Gene kontrollieren und so weiter. Ja. Und wenn jetzt vermeintliche epigenetische Arbeiten darauf hindeuten, dann wird das natürlich begeistert aufgenommen. Und das soll jetzt eben alles erklären. Das finde ich ja eben ein bisschen freikürzlich. Da wird was rausgepickt. Versatzstücke werden rausgepickt, unseriöse Papers werden besprochen und da wird sehr viel übertrieben. Also Sie glauben gar nicht, wie viele Anfragen ich von Homöopathen und Heilpraktikern und Geistheilern oder sonst was gekriegt habe, die alle jetzt hofften, mit Hilfe meiner Epigenetik oder der Epigenomik, also ihr obskures Weltbild erklären zu können. Also da ist leider, was man dort sowohl in der Wissenschaft, aber auch in der Laienpresse sieht, einerseits gibt es die genetische Leugnung, du kannst deine Gene kontrollieren, ja, also, ja. Oder es gibt auf der anderen Seite den, ich nenne es den epigenetischen Determinismus. Sie hatten das zu Anfang gesagt, du bist, was dein Vater gegessen hat, ja. Komischerweise, irgendwie, das widerspricht sich ja. Also einerseits soll das Epigenom leicht veränderbar sein durch die Ernährung oder die Umwelteinflüsse. Und wenn man diese dann hat, dann sind sie auf einmal nicht mehr veränderbar. Also das passt ja irgendwie alles nicht zusammen. Und diese beiden Richtungen, also im Englischen Genetic Denialism und Genetic Determinism, die sind leider weit verbreitet. Die passen alle nicht zusammen, sind aber Fehlentwicklungen in der Wissenschaft und leider auch in der Laienpresse.
Sie blicken ja jetzt auf eine sehr lange Geschichte mit Humangenetik und Epigenetik zurück. Was haben Sie da über den Menschen gelernt? Was hat das persönlich mit Ihnen gemacht?
Also es hat mir gezeigt, wie vielfältig das menschliche Leben ist. Sowohl die Variation, die wir sagen wir mal, Es ist etwas schwierig, wenn wir im normalen Bereich sehen, also wie verschiedene Menschen es gibt. Wir haben auch Menschen, andere Wissenschaftler aus Kulturen kennengelernt. Auch durch die Sequenzierung des Genoms haben wir gesehen, wie groß die Unterschiede sind. Es hat aber auch gezeigt oder auch Demut gezeigt für Veränderungen im Genom, die zu schweren Erkrankungen führen. Und in der Humangenetik, deswegen bin ich auch in das Fach gegangen, da hat man einerseits mit der Grundlagenwissenschaft zu tun, also was sind die, wie sieht das Genom aus? Wie gesagt, ich mache Epithelierungsuntersuchungen, wie sieht das Epigenom aus? Und auf der anderen Seite hat man mit realen Menschen zu tun. Und leider eben auch Menschen, die das Schicksal schwer getroffen hat. Es gibt auch, sollte ich das zum Schluss noch sagen, es hört sich fast so an, als würde ich jetzt die ganze Epigenetik verdammen. Es gibt Epimutationen, es gibt in der Tat zufällige Fehler im epigenetischen Muster. Ich habe lange Zeit oder die meiste Zeit meiner Karriere über sogenannte Imprinting-Erkrankungen gearbeitet, Prader-Willi-Syndrom, Angelman-Syndrom. Da gibt es Fehler in diesem Methylierungsprozess oder bei bestimmten Patienten gibt es Fehler in diesem Methylierungsprozess in der Keimbahn und dann sind Gene falsch reguliert. Also das gibt es, das sind seltene Mutationen, seltene Epimutationen, die haben einen Krankheitsbezug. Und wie gesagt, das Schöne an meinem Fachgebiet ist, dass ich einerseits Wissenschaft habe, auf der anderen Seite auch den menschlichen Bezug habe, sowohl zum Guten, das Schöne der menschlichen Vielfalt, ich sehen konnte, aber leider auch die Probleme, die schwere Krankheiten verursachen können.
Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Ich habe das Fazit für mich mitgenommen. Wir haben, oder Sie, Herr Horst Hemke, haben die Epigenetik ein Stück weit entzaubert und sollten sie vielleicht wieder in die Hände derjenigen zurückgeben, die sich wirklich intensiv und fundiert damit beschäftigen, in die Hände der Wissenschaftler. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einordnungen. Verantwortlich für die Sendung waren Wolfgang Göde, Lisa Popp und Günther Löffelmann. An der Technik saß Günther Bauer, bei dem wir uns ebenfalls ganz herzlich bedanken. Wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören, am Donnerstag, den 2. März 2023 um 20 Uhr. Und unser Thema ist dann, Wolfgang?
Wir werden uns mit dem Sterben, mit dem Tod beschäftigen und mit dem Thema, ob es eine Sterbehilfe, ob das ethisch okay ist, ob es politisch auf dem Wege ist oder ob das einfach religiös verbunden sein sollte.
Also auf jeden Fall wieder ein kontroverses Thema. Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuschalten. Machen Sie es gut und bis dann.